Ich wollte heute mit 3 Bibelstellen anfangen, jetzt fange ich mit der 4. an. Die habe ich nicht auf dem Zettel, aber die steht in der Bibel. Ha. Eigentlich könnte ich mal alle die Stellen vorlesen, die in der Bibel stehen. Steht in Jesaja 60, Vers 1, das kennt jeder. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen, die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Ich kann es jetzt nicht machen. Ich muss jetzt erstmal die anderen 3 Stellen lesen. Da kommen wir später hin zurück. Jesus, Hilfe. Amen. Ich habe 3 Bibelstellen, die lese ich jetzt einfach mal hintereinander weg. Und ich habe mehr Bibelstellen, aber ich habe 3 Bibelstellen, die lese ich jetzt hintereinander weg. Und die Stellen sind ja keine Wiederholung. Die, wow. Hey. Und die sind, sind so Stellen, die, also die, für manch einen wird die Freude über die Stellen vielleicht erst danach kommen irgendwann. Also es kann sein. Aber vielleicht lese ich die erste nicht nur hintereinander weg, sondern die erste, vielleicht sage ich dann, da steht in Epheser 4, Vers 1, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das ist eine gute Stelle, ne? Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, ihr dürft in der Freude bleiben, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und dann steht er noch weiter, mit aller Demut und Sanftmut einander in Liebe ertragend und so weiter. Das Interessante ist, wenn wir das lesen, dann sehen wir immer so eine Aufforderung, wir müssen jetzt demütig und sanftmütig sein. Ja. Ich wollte nur, bevor wir weitermachen, sagen, wie wäre es denn, wenn da eigentlich steht, dass wenn wir wirklich unsere Berufung erkennen, eine zwangsläufige Folge daraus ist, dass wir einfach nicht anders können, als demütig und sanftmütig zu sein und uns einander in Liebe zu ertragen. Wie wäre das denn, wenn das nicht ein Imperativ ist oder ein Indikativ ist, der sagt, ihr müsst jetzt aber endlich mal die Backen zusammenkneifen und dann demütig sein, sondern wenn wir würdig unserer Berufung wandeln, was so viel heißt, wie dass wir wirklich wissen, in welcher Berufung wir unterwegs sind, dann ist eine Konsequenz daraus, dass die Demut einfach fließt. Und ich glaube, dass das total stimmt. Ich glaube, wenn wir wirklich blicken, wozu wir berufen sind. Also ich meine, es ist ja so, dass das Evangelium eigentlich immer gepredigt worden ist von einer Seite außerhalb von Jesus, also an vielen Stellen, sag ich mal. Bitte seht mir das nach. Aber also ich möchte auch nicht über irgendwas mich erheben oder so, aber häufig ist es so, dass es außerhalb von Jesus gepredigt wird, in dem Sinne, dass wir sagen, wir haben was gekriegt, wir haben Wohlstand gekriegt, wir haben Versorgung gekriegt, wir haben Heilung gekriegt und so weiter. Und es wird immer aus so einer Perspektive gepredigt, dass man denkt, ja, so viel kann ich noch nicht gekriegt haben, da wird man ja hochmütig und da entwickelt sich dann auch ein geistlicher Hochmut an manchen Stellen. Aber wenn wir verstehen, dass diese Versorgung und das mehr als genug an Versorgung tatsächlich da ist, aber das alles ist in Christus und das ist da, weil Christus das als Lohn für seine Leiden empfangen hat. Und wir in Christus Teilhaber des Lohnes für seine Leiden sind, dann wird uns plötzlich ziemlich deutlich und sehr klar, dass es nicht unsere Glaubensleistung ist, die uns die Versorgung herangeschafft hat. Dass es überhaupt nicht unsere Leistung ist. Ganz und gar nicht. Und wenn man feststellt, wie groß das Geschenk ist und wie viel wir in ihm haben und dass das alles Lohn seiner Leiden ist, den wir mitgenießen dürfen, dann wird man sehr schnell demütig und relativ sanftmütig. Das ist wirklich so. Ich glaube, wenn diese Offenbarung in unserem Herzen aufleuchtet, ist Demut und Sanftmut geht nicht anders. Okay, ich habe aber ja noch mehr Verse, habe ich gesagt, ich wollte gar nicht über den predigen. Kommt noch so ein Spannender. Da steht, den mal ein bisschen länger, 2. Petrus 1, Abvers 3, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, und durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend da, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht, In der Gottesfurcht, aber die Bruderliebe sind so viele Sachen. Ne? In der Bruderliebe, aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtlos sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Und jetzt noch Epheser 4, 17 bis 24. Das ist sozusagen der Anschluss ein bisschen später an: Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Da steht: Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Wegen der Verstockung ihres Herzens, sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt hat, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also, okay, jetzt gucken wir mal, wie wir es heute machen. Die Frage, die sich stellt, wenn der Paulus sagt, wandelt jetzt würdig der Berufung. Also eine Frage, die sich stellen sollte, ist: wie sieht das aus, wenn wir in dieser Berufung wandeln? Und daraus ergibt sich irgendwie eine Frage, die ich sagen würde: Ist es möglich, dass wir uns mit einem Standard zufrieden gegeben haben, der eigentlich unter unserem Niveau liegt? Was der Petrusbrief und an anderen Stellen steht, oder was im Petrusbrief geschrieben steht, ist, wenn wir eigentlich müsste es so sein, dass aus jeder Pore in unserem Leben Gott fließt und tropft und quillt und presst. Und ist es möglich, dass wir uns mit einem Standard zufrieden gegeben haben, der weit unter diesem Niveau liegt? Weil wir festgestellt haben, wir können es nicht. Und bei dieser Feststellung würde ich total unterschreiben: Wir können es nicht. Der einzige Punkt, den ich vielleicht anders sehen würde, ist, dass Gott kann. Gott ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Wie sieht es bei dir aus? Gott ist derjenige, der das gute Werk in mir angefangen hat und es auch vollenden wird. Wie sieht es bei dir aus? Ist es möglich, dass wir an manchen Stellen aufgegeben haben, diesen göttlichen Standard zu verfolgen, weil wir es sowieso nicht schaffen? Ich glaube, eigentlich ist das so, dass wir alle wissen, dass wir auf Jesus schauen sollten und dass wir uns dessen bewusst sein sollten, dass Jesus das alles macht. Und trotzdem gibt es diese Herausforderung, dass wir immer wieder auf uns selber gucken und auf unsere eigene Leistungsfähigkeit. Im Johannesevangelium 3, Vers 15, da wird davon berichtet, dass Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat. Und so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so soll jeder, der an Jesus glaubt, errettet werden und ewiges Leben haben. Und dann kommt diese bekannte Stelle: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Schlange in der Wüste ist ein Bild gewesen von einem Volk von 1 Million Menschen und mehr, in deren Lager giftige Schlangen gekommen waren. Und zwar wahrscheinlich genug, um echt Panik auszulösen. Und jeder, der gebissen wurde, sollte auf diese Schlange gucken. Ich stell dir einfach vor, wie das aussieht, wenn in einem Lager, wo Leute mit Zelten wohnen, 1 Million Menschen Panik ausbricht, weil Kinder gebissen werden, Frauen gebissen werden, Männer gebissen werden, Esel gebissen werden, alles Mögliche passiert. Und wenn du gebissen worden bist, sagt Mose, guck auf die Schlange. Und zwar ist diese Art und Weise, wie er das formuliert, eigentlich so, dass er sagt: Schau dorthin, indem du von allem anderen wegschaust, und schau beständig hin. Was meinst du, wenn neben dir das nächste Kind schreit, wie sehr du versucht bist, dahin zu schauen? Und das ist in unserem Leben so. Wir sind aufgefordert, eigentlich auf Jesus zu schauen und von ihm zu empfangen. Aber was meinst du, wenn wieder so eine Aufforderung kommt, sei heilig, leb gut, mach das, wie schnell wir davon wegschauen auf unsere eigene Fähigkeit und auf das, was wir bis jetzt gebracht haben. Und wir verlieren das so schnell aus den Augen. Aber wir sind eigentlich berufen in Leben rein, das ein total hohes Niveau hat, ein Niveau, das wir nie erreichen können. Wir können das nicht. Wir können das nur geschenkt bekommen. Das ist die Frage, die sich aus diesen Versen ergibt. In der Bibel heißt es, dass so viele in Christus Jesus sind, die sind eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Und das alles kommt von Gott. Das heißt, wir sind in Christus eine neue Schöpfung, alles von Gott. Ich glaube, wir haben... Also vielleicht komme ich nochmal eben zu diesem Vers, den ich gerade vorgelesen habe. Die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über dir, deswegen solltest du Licht werden. Gott ist Gott. Der ist heilig, heilig, heilig. Heilig heißt getrennt von Sünde. Gott ist getrennt von Sünde, getrennt von Sünde, getrennt von Sünde. Er ist abgesondert. Er ist rein und heilig. Und zwar sowas von. Und er hat in allem alle Genüge. Er vermag alles, er ist allmächtig. Und diese Herrlichkeit ist aufgegangen über dir. Der Vater hat von Grundlegung der Welt an einen Plan gehabt. Die Schöpfung war im Vater. Und durch Sünde hat der Mensch sich vom Vater getrennt. Und der Plan war, alle Dinge in Christus wieder zusammenzufassen. Die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über dir. Christus ist gekommen, ist Mensch geworden, hat die alte Schöpfung zunichte gemacht, den alten Adam zunichte gemacht und eine neue Schöpfung hervorgebracht. Christus ist der Erstgeborene aus den Toten, er ist der Anfang der neuen Schöpfung und jeder, der in ihm ist, ist in der neuen Schöpfung und ist schon Teil des Planes, dass alle Dinge in Christus wieder zusammengefasst werden. Die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über dir, jetzt kannst du Licht werden. Ich finde das auch echt... Yeah. Ich bin schon so weg von meinem Konzept, das tut mir leid. Aber wir haben in der Bibelschule am Freitag darüber geredet. Ich fand das sehr, sehr fruchtbringend. Und ich denke, dabei ist mir irgendwie eine Sache klar geworden. Wir dürfen an diese Sache nicht rangehen, indem wir versuchen zu erklären, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Unsere Erfahrungen helfen uns nicht zu glauben. Unsere Niederlagen helfen uns nicht zu glauben. Was uns hilft, ist, Jesus anzugucken. Und das anzugucken, was er sagt. Aber wir kommen irgendwie weiter. Also die Bibel sagt, dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind. In Christus sind wir Gottes Gerechtigkeit. Also wir haben das Wesen seiner Gerechtigkeit. In ihm, in Christus, haben wir den alten Menschen ausgezogen. Also nicht außerhalb von ihm, sondern in ihm. Und in ihm haben wir auch den neuen Menschen angezogen, der übrigens nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über uns. Deswegen ist Zeit, dass wir anfangen zu leuchten. Der neue Mensch ist nach Gott geschaffen. Und wir sind in Christus eine neue Schöpfung. Wenn wir also, wenn wir in ihm sind, dann umgibt er uns von allen Seiten und sein ganzes Wesen durchdringt uns von überall her. Das fließt überall durch. Übrigens, wenn du in Christus bist und ich in Christus bin, dann durchdringt uns das gleiche Wesen. Und dann sagt die Bibel, dass ich nun niemanden mehr nach dem Fleisch kenne. Und ich glaube, dass es... Also ich weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen kann, aber es gibt ja so Dinge in unserem Leben, die noch nicht an dem Ort sind, wo sie hin sollten. Ja? Aber wenn ich jemand anders angucke, dann sollte ich nicht diese Dinge sehen, die an dem Ort noch nicht hin sind, wo sie hin sollten, sondern ich sollte wie durch so eine Membran durch ihn betrachten, eine Membran, die alles, was nicht in Christus reingehört, draußen lässt. So sollte ich ihn sehen, weil Jesus sieht ihn auch schon so. Und der Vater im Himmel sieht dich so. Der sieht dich durch dieses in Christus sein und alles, was nicht in Christus reingehört, das hat da keinen Platz und das sieht er nicht. Und wir, also, und jetzt gibt es diesen Prozess, dass wir uns bewusst werden, wer wir in Christus sind, damit wir erleben, wie unser Wesen verwandelt wird. Da rede ich gleich noch ein bisschen was drüber. Also in Christus sind wir frei gemacht, also das ist auch interessant, das ist auch ein wichtiger Vers übrigens, das ist Römer 8, den schlagen wir vielleicht mal eben auf, wer Bibeln dabei hat, ist wirklich gut, aber sonst können wir das auch, glaube ich, über so ein Ding an die Wand werfen, oder Römer 8 ab Vers 1 bis Vers 4. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich glaube persönlich, dass das genau der Grund ist, dass Gott selbst, wisst ihr, ich glaube, es ist wichtig, um Vergebung zu beten, wenn wir was verkehrt machen. Aber wenn wir in Christus sind, sieht Gott nicht mehr die Dinge, die wir verkehrt gemacht haben, weil sie in Christus nicht existieren. Die gehören zu einem alten Wesen dazu oder die gehören zum alten Muster dazu, wie auch immer das funktioniert, aber in Christus sind sie nicht zu Hause, weil in Christus keine Sünde ist. Wusstest du das? Oder würde jemand sagen, in Christus ist halt ein bisschen Sünde, wenn wir die mit reinbringen? Nee, ist nicht so. In Christus ist die nicht. Gar nicht. Und weil Gott uns in Christus sieht, deswegen gibt es keine Verdammnis mehr für den, der in Christus Jesus ist. Und jetzt kommt das. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Vers ist, weil es was darüber sagt. Jesus hat gesagt, ihr müsst euch freuen, wenn ich gehe, weil wenn ich nicht gehen würde, könnte der Geist nicht kommen. Aber ich gehe und ich sende den zu euch und ihr werdet nicht allein zurückbleiben. Und wir wissen, dass der Heilige Geist sozusagen bei jedem gleichzeitig ist. Und eigentlich ist es so, dass wir in den Geist hineintreten. Das Reich Gottes ist im Geist. Der Heilige Geist ist gekommen und hat diese Atmosphäre geschaffen. Und die Bibel sagt, dass er der Geist Christi ist. Wenn wir also im Geist sind, sind wir in Christus. In Christus sein und im Geist sein sind Synonyme. Die kann man fast austauschen miteinander. Und wenn wir also im Geist leben, dann leben wir dieses Leben in Christus. Und es gibt dieses Gesetz des Geistes des Lebens. Und je bewusster wir da reinkommen, desto klarer wird das, dass dieses Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus uns frei macht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und das Gesetz der Sünde und des Todes sieht so aus: Wenn Sünde da ist, herrscht Tod über den Menschen. Das steht ein paar Verse vorher in Römer 6. Aber Christus ist ein für alle Mal der Sünde gestorben, deswegen herrscht der Tod nicht mehr über ihn. Das heißt, Krankheit und diese ganzen Dinge haben keinen Platz in Christus. Und dieses Gesetz des Geistes des Lebens sorgt dafür, dass alle Dinge, die mit Tod zu tun haben, uns nicht mehr belangen dürfen. Nun werden wir natürlich sterben, aber meine Meinung dazu ist, dass die Bibel nicht festgelegt hat, dass nur Henoch und Elisa entrückt werden. Das ist meine Meinung. Ja. In Christus hat uns der Vater gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Ich glaube, ich habe da letzte Woche drüber gesprochen oder vor 2 Wochen. Stimmt das? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Nein. Also ich werde da auch nicht viel mehr zu sagen, dann müsst ihr euch die Predigt nochmal anhören, wenn ich nicht erinnern könnte. In Christus ist auch meine Heiligung. In Christus ist zu allen Verheißungen Gottes Ja. Und in Christus sitzen wir in der Himmelswelt. Das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, für manche, die sich so darauf fokussieren, geistliche Wahrnehmung zu haben, fokussiere dich doch lieber darauf, dass du in Christus sitzt. Weil wenn du in Christus bist, bist du versetzt in die Himmelswelt und dann wirst du auch geistliche Wahrnehmung haben, dann wirst du auch wissen, wann Engel den Raum betreten und was alles passiert. Du musst nicht so sehr den Effekten hinterherjagen, sondern mehr dem, worum es wirklich geht. Und das ist das, in Christus zu sein. Jetzt ist ein Punkt, den ich noch ganz wichtig finde, ist 1. Korinther 1,30, den habe ich schon gesagt, auch zweimal, dreimal, aber ich möchte ihn wiederholen. Wir sind nicht in Christus, weil wir uns da selber hinbegeben haben, sondern nur, weil wir ein Geschenk angenommen haben. Das heißt im 1. Korinther 1,30, aus ihm, aus Gott aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Also wichtig ist, dass wir verstehen, dass all diese Dinge, das gesamte Evangelium hat nichts mit unserer eigenen Anstrengung zu tun. Nichts. Wir sind aus Glauben gerettet, aus Gnade und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es, damit niemand sich rühme. Das ganze Ding ist ein Geschenk. Aber wie kann ich dann glauben, dass ich in Christus bin? Nimm den Vers und denk darüber nach, weil das Wort Gottes ist nicht leer oder kommt nicht leer zurück. Es wird nicht kraftlos sein, sondern es wird auswirken, wozu es gesandt ist und bewirken, was dem Herrn gefällt. Und das Wort davon, dass es aus Gott ist, dass du in Christus Jesus bist, kannst du lesen, 1. Korinther 1, Vers 30 bis 31. Wenn du anfängst, das in deinem Mund zu nehmen, auszusprechen, dann wirst du merken, wie in deinem Herzen sich was dreht. Und du würdest nicht mal unbedingt sagen, das ist jetzt Glauben, sondern es entsteht etwas anderes, entsteht eine Dankbarkeit. Aber die ist das Resultat aus dem Glauben, der gewirkt wird in deinem Herzen. Und wenn du diesen Einstieg nimmst und feststellst, ich bin wegen Gott in Christus Jesus, dann kannst du anfangen, all die Dinge zu sehen, die in Christus Jesus sind und die dir damit gehören. Und die dir gehören ohne Leistung, sondern einfach, weil du sie dankbar annehmen kannst. Das ist das, worum es geht, in Christus Jesus zu sein. Okay? Jetzt ist vielleicht noch ein Moment. Vielleicht kommen wir jetzt mal zu dieser Stelle aus dem Petrusbrief. Da steht dann, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Er sagt, dass Gottes Kraft uns die Befähigung vermittelt, ein Leben so zu leben, wie es Gott will, indem wir Jesus erkennen. Nochmal. Gottes Kraft vermittelt uns die Befähigung, ein gottgefälliges Leben zu leben, während wir Jesus dabei erkennen. Also durch die Erkenntnis von Jesus vermittelt uns Gottes Kraft die Befähigung, ein göttliches Leben zu leben. Warum ist das so? Wisst ihr, ich glaube, dass es ist interessant. Wir können über Gott nachdenken, dass er heilig ist und es toucht uns nicht. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass Jesus heilig ist, und wenn ich gleichzeitig darüber nachdenke, dass ich in ihm bin, dann verändert das was. Wenn ich verstehe, dass dieses Heiligsein, diese Qualität des Wesens Jesu etwas ist, in dem ich mich bewege, in dem ich bin, weil Gott mich da reingesetzt hat, dann fange ich an zu verstehen, was das für Auswirkungen auf mein Leben hat. Und das ist das, worum es geht. Und plötzlich wird diese Offenbarung davon, dass Gott heilig ist, so viel näher, weil sie was mit meinem Leben zu tun hat. Sie hat was damit, nicht damit zu tun, dass ich mich anstrengen muss, um heilig zu sein, sondern sie hat was damit zu tun, dass je mehr ich sehe, in wem ich mich eigentlich bewege, desto mehr werde ich verwandelt in das gleiche Bild. Die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über dir und es wird Zeit, dass wir anfangen zu leuchten. Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, des Denksinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn wir Jesus angucken, Moment. Also der Römerbrief sagt nicht, dass wir unser Denken erneuern sollen. Das kann man so deuten, muss man aber nicht. Hier steht nur, dass wir verwandelt werden durch eine Erneuerung des Sinnes. Wer den Sinn erneuert, steht hier nicht. Und meine persönliche Meinung dazu ist, dass wenn wir das falsch verstehen, ist hier wieder so eine Bastion, wo wir uns hinter eigener Leistung verstecken. Ich habe 40 Tage lang bewusst anders gedacht und nichts ist passiert. Aber 2. Korinther 3, Vers 18. Mit aufgedecktem Angesicht schauen wir seine Herrlichkeit, wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Ebenbild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über dir. Wir schauen Jesus an, wie er ist. Wir gucken an, wie er ist in der Gemeinschaft mit ihm und mit dem Bewusstsein, dass wir in ihm sind. Und der Heilige Geist, wie es vom Herrn dem Geist geschieht, heißt das, wir werden verwandelt, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Während wir Jesus anschauen und es bewusst sind, dass wir in ihm sind und seine Herrlichkeit sehen, heilig, nicht Heilung, in Jesus ist keine Heilung, Jesus ist Gesundheit. Da ist keine Krankheit, da braucht keine Heilung mehr zu sein, da ist Gesundheit. Und wenn wir in ihn hineinkommen, dann ist das so wie Krankheit diffundiert nach außen. Die muss leider, wie bei den Hunden in der Metzgerei, die muss leider draußen bleiben. ist das dieses Schild. Krankheit muss leider draußen bleiben. Ja, müssen wir irgendwie mal überlegen, so ein Virus mal. Wir müssen leider draußen bleiben. Ich schaue ihn an und wenn das passiert, jetzt, und jetzt kommt der Punkt. Es reicht nicht, intellektuelles Verständnis davon zu haben, sondern der Heilige Geist möchte da reinkommen und möchte eine Offenbarung davon schenken. Und in dem Moment, wo eine Offenbarung davon fließt, wird dein Denken verändert durch den Heiligen Geist. Da findet ein Klick statt. Und du gehst raus aus diesem Ding und stellst fest, ich denke plötzlich anders. Ich denke anders. Und so werde ich transformiert. Ich werde zu einer anderen Person. Und so fange ich an zu leuchten. Weil die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über mir. Interessant ist, dass die Bibel zwei Verse hat. Der eine ist, dass Gott sagt, die ganze Erde wird voll sein mit der Herrlichkeit des Herrn. Und an anderer Stelle heißt es, die Erde wird erfüllt sein mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, so wie die Himmel die Erde bedecken. Die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Seine Herrlichkeit ist aufgegangen über mir und über dir und wir fangen an zu leuchten. Wir fangen an, die zu erkennen, indem wir wissen, dass wir in Christus sind. Und dann fängt an, unser Charakter sich zu verändern, unser ganzes Wesen wird transformiert und Jesus wird sichtbar. Und das fließt aus jeder Ecke unseres Seins raus. Das ist das, worum es geht. Das ist das, worum es geht. Und ich finde, das ist so begeisternd. Also Beatrice findet das auch. Wir sind so über die Maßen gesegnet, es ist unvorstellbar. Das ist nur Gnade, du hast so recht. Wir haben, ich habe das vor zwei Wochen habe ich das gesagt, Jesus ist der vollkommene Sohn, der Vater ist der vollkommene Vater. Als Jesus diesen ganzen Dienst erledigt hat, ist er in den Himmel gekommen. Der Vater hat allen Segen über ihm ausgekippt, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ich kenne so einen Prediger, der ist mal da gewesen, hat davon gesprochen, wie man glauben soll für Heilung. Und er hat gesagt, im Himmel gibt es dieses Vorratshaus. Und wenn jemand krank ist oder irgendwie ein Problem mit einem Körperteil hat, kann man beten und dann kommt ein Engel und geht in dieses Vorratshaus und holt diesen Körperteil und bringt ihn. Und wenn wir das im Glauben nehmen, dann kommt er auch an. Wenn wir aber nicht glauben, dann macht der Engel auf halbem Wege kehrt. Die Vollbremdungsgeschichte, genau. Aber also für mich ist diese Sache mit dem Glauben gar nicht so sehr der springende Punkt daran, sondern der springende Punkt ist, dass im Himmel ein Vorratshaus ist. Und warum ist dann Vorratshaus? Weil Gott, als Jesus das Werk am Kreuz vollbracht hat, jede Segnung, die überhaupt irgendwann mal in ihm ausgeteilt werden würde, bereitgestellt hat. Weil der Vater so bewegt ist. Die Bibel sagt, der Vater hat uns gesegnet, Epheser, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wenn wir ein Gebet beten, dann muss er es nicht erst irgendwie produzieren. Er hat das schon lange gemacht. Und er hat so viel gemacht, dass wir hinterher nur eins sagen können, nämlich, dass er über Bitten und Verstehen gibt. Das ist Christus, in Christus zu sein. Und deswegen haben wir letztes Mal darüber gesprochen, dass dieses Leben in Christus oder das Auferstehungsleben bedeutet, dass wir ein Leben leben, in dem alle Ressourcen uns zur Verfügung stehen, um zu jeder Zeit den ganzen Willen Gottes zu tun. Okay? Und wenn wir das sehen, wenn wir diese Herrlichkeit sehen, dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Und es ist interessant, die Bibel spricht ja davon, dass es so eine Progression gibt. So Kind, junge Männer, Väter. Ich finde das interessant, was Petrus hier schreibt, weil das, was er beschreibt, er sagt erstmal sollten wir dadurch, dass wir Christus erkennen, verstehen, dass wir die Fähigkeit haben, oder nicht verstehen, sondern dadurch, dass wir Christus erkennen, wird uns die Fähigkeit vermittelt, dass wir ein gottgefälliges Leben leben. Und dann sagt er als nächsten Schritt sozusagen, dass nämlich durch die Tugend und Herrlichkeit von Jesus uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt worden sind, damit wir Teilhaber der göttlichen Natur durch sie werden. Was heißt denn das? Das heißt, dass wir eben in jeder Situation unseres Lebens göttliche Ressourcen zur Verfügung haben, um genau das zu tun, was Gott tun würde an dieser Stelle und Gottes Charakter an uns sichtbar wird. Wenn wir in einer Situation sind, wo Menschen Heilung benötigen, ich meine, ich würde da gleich, weiß nicht, ob ich da noch zukomme, aber es gibt eine Autorität, die wir haben, in dem Maße, wie wir anfangen, erwachsen zu werden und Menschen lieben zu können. Und zwar von der Perspektive, in Christus zu sein, in dem Überfluss ist. Überfluss an allen guten Dingen, sodass von uns die Sachen weiterfließen können. Uns sind die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt, damit wir Teilhaber der göttlichen Natur sind. Uns ist die Verheißung geschenkt worden, dass wir Versorgung haben in allen Dingen. Damit wir uns keine Sorgen machen müssen. So wie Gott sorgenfrei sein. Die Natur Gottes wird in mir sichtbar. Uns sind so viele Verheißungen geschenkt, die ganze Bibel voll mit Verheißungen, damit Gottes Natur an uns sichtbar wird. Und dann geht er weiter und dann kommt diese Kette von Beschreibungen. Und ich finde, es geht gar nicht jetzt darauf einzugehen, einzeln, aber ich möchte so ein bisschen zusammenfassend sagen, eigentlich sagt Petrus hier Folgendes. Er sagt, weil das so ist, sollten wir durch einen Prozess laufen, von dem ich sagen würde, das nennt sich Erwachsen oder Reifwerden in Christus, der dahin führt, dass Liebe uns treibt. Und zwar Liebe sucht nicht das Ihre. Liebe trachtet zuerst nach dem des anderen. Also das ist wie so ein Kind. Ich stell fest, ich habe keinen Mangel. Boah, ich habe gar keinen Mangel. Oh, ich könnte mir jetzt alles kommen lassen. Ich habe keinen Mangel. Aber irgendwann, oder wie diese Leprakranken, ne, in Könige. Der Feind flieht. Und die ganze Stadt ist im Hunger und die Leprakranken denken sich, naja, wir sterben drinnen oder draußen, lass uns rausgehen. Und dann stellen sie fest, der Feind ist geflohen, das ganze Lager ist voll mit Schätzen und mit Essen und so weiter. Und sie denken erstmal, oh, jetzt schlagen wir uns mal den Bauch voll. Und nach einer gewissen Zeit stellen sie fest, hey, eigentlich ist das nicht in Ordnung, wenn wir den anderen nicht Bescheid geben. Und so ist das für uns. Wir sind in Christus und eigentlich ist es nicht in Ordnung, wenn wir den anderen nicht Bescheid geben. Ja. In Christus zu sein, eine Offenbarung von unserer Berufung zu kriegen, in Christus zusammengefasst zu sein, in Gott zu sein und in diesem Leben zu leben, das Gott gekommen ist, in Christus gekommen ist, uns zu geben, nämlich Leben und Überfluss, ist nicht in Ordnung, wenn wir den anderen nicht Bescheid geben. Und dieser Prozess des Reifwerdens bedeutet, dass wir anfangen, Leute zu werden wie Jesus. Und dann schauen wir uns Philipper an, da heißt es, diese Gesinnung sei jetzt auch in euch, die auch in Christus Jesus war, der es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, in der Gestalt nach wie ein Mensch befunden und so weiter. Und dann geht es nicht darum, um Leistung, dass wir jetzt uns anstrengen, so zu sein wie Jesus, sondern die Offenbarung in Christus zu sein, auch seinen Charakter zu sehen, in dem ich bin und außerdem zu sehen, was mir alles zur Verfügung steht, erweckt in mir die klare Vorstellung davon, dass es nicht okay wäre, wenn ich niemandem Bescheid sage. Weil der Punkt ist, es ist so viel da, ich kann es eh nicht allein aufbrauchen. Und noch mehr, es ist, also das hat auch eine Auswirkung, das hat auf zwei Ebenen eine Auswirkung. Es hat eine Auswirkung in den Leib hinein, in die Christenheit hinein, dass wir natürlich daran interessiert sind, dass dem Bruder gut geht, aber noch weiter, wir wollen, dass Menschen die Güte Gottes erfahren, die sie noch gar nicht kennen. Und dann sagt Petrus, das führt dazu, dass wir im Hinblick auf die Erkenntnis Christi, das ist eine interessante Formulierung, im Hinblick auf die Erkenntnis Christi nicht träge noch fruchtleer sind. Und wie sage ich's? Also ich würde sagen, dass das eigentlich bedeutet, dass unser Leben in so einer Form transformiert wird, dass wir unsere Ressourcen mehr und mehr gerne zur Verfügung stellen. Und Ressourcen bedeutet Finanzen natürlich auf der einen Seite, bedeutet aber auch Zeit, bedeutet Emotionen. Wir haben verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Und das bedeutet nicht, dass wir haushalten auf eine Art und Weise, dass wir hinterher bankrott sind innerlich, weil wir nicht auf uns selber geachtet haben. Aber es bedeutet schon, dass wir erkennen, dass wir geben können, dass wir investieren können. Das würde bedeuten, dass wir im Reich Gottes schauen, welchen Dienst wir übernehmen, wo wir investieren können, wo wir auch Finanzen in die Hand nehmen können. Und ich glaube sogar, dass es so weit geht, dass diese Offenbarung dazu, also dass sie dazu führt, dass wir finanzieren oder dass wir geben können, etwas geben können, selbst wenn wir meinen müssten, dann zu wenig zu haben. Also wisst ihr, wenn ich jetzt, also mit Geld kann man das gut als Beispiel bringen, aber ich meine nicht nur Geld. Aber Geld ist ein gutes Beispiel. Stelle vor, du hast jetzt 50 Euro in der Tasche und irgendwie ist dann kurz vor Monatsende und das so das letzte Geld, was da ist. Und jetzt siehst du eine Situation und hast irgendwie diesen Impuls, ich könnte jetzt hier 50 Euro geben. Wenn ich die Offenbarung von dem, was, also wenn ich, und das ist aufrichtig, wenn ich die Offenbarung von dem, was ich in Christus habe, wirklich im Herzen trage, ist das kein Problem, dann kann ich geben. Und ich kann ohne Probleme geben und ich werde erleben, wie Gott mich versorgt. Ich werde das erleben. Aber ich würde nicht dazu raten, dass ich gebe, um das zu erleben. Sondern ich würde dazu raten, dass ich in diese Offenbarung eintauche und so begeistert davon werde, dass ich sage, Herr, wo ist das nächste Abenteuer? Ja, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt so viele Dinge, die uns dazu verleiten, von der Schlange wegzugucken, also ne, im übertragenen Sinne. In jeder Ecke besteht die Möglichkeit, in eigene Leistung abzurutschen. Aber das ist es nicht. Wir sollten auf Jesus schauen. Wir sollten die Erkenntnis davon suchen. Und wisst ihr, und dann kommen wir zum Ende, dann haben wir eine gute Punktlandung gemacht. Also der Punkt bei dem ganzen Ding, wo ich wirklich sagen würde, vielleicht ist das, kann man da mit Recht sagen, ist ein Schlüssel, ist Intimität mit Jesus. Wenn wir so Zeiten haben wie hier, das übrigens, ist das, vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, der sagt, ja, warum ist das immer so stark, wenn ich im Lobpreis in der Gemeinde bin oder warum ist es da stärker als bei mir zu Hause? Das ist nicht so erstaunlich, weil wir gemeinsam ein Tempel des Heiligen Geistes sind und er sich dort manifestiert. Wenn wir also zusammenkommen und hier solche Zeiten haben, nutzt das aus, in diese Intimität einzutauchen. Und deine Intimität zu Hause wird auch wachsen. Und in dieser Intimität kannst du auf Jesus schauen, du kannst den angucken, der auf dem Thron sitzt, der rein und heilig ist, Herrscher ist über alles und im gleichen Moment kannst du denken, und in dir bin ich. Ich bin in dir. Der Charakter, der in dir ist, der du auf dem Thron sitzt, der fließt durch mich und umgibt mich. Und der Heilige Geist liebt es, zu diesen Dingen Offenbarung freizusetzen. Und diese Offenbarung inspirieren zu Abenteuern, wirklich. Ich glaube, wir werden Veränderungen erleben. Und vielleicht sollte ich irgendwie noch ein paar Dinge ansprechen, die man also als Inspiration, wo man Abenteuer suchen kann, Abenteuersucher zu werden. Also ein Abenteuer. Ja, das ist ein gutes. Wäre zum Beispiel zu sagen, okay, in meiner Familie gibt es Menschen, die sind nicht gerettet oder die gehen nicht mit dem Herrn. Wenn du in Christus bist, dann bist du in dem, der wie eine Decke über uns allen ist, über seinem ganzen Leib ist. Von ihm fließt Segen und der gleiche Charakter ist in dir. Und so wie er über der Familie Gottes ist, so bist du über deine Familie gesetzt, damit der Segen von dir weiterfließt. Und was noch dazu kommt, und da kommt das ganze Thema Gebet rein, ist, dass wenn wir in Christus sind und beten, der Vater eigentlich Jesus hört und nicht in erster Linie uns. Deswegen hat Jesus im Johannesevangelium gesagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wenn wir in Christus sind und seine Worte in uns bleiben, ist es nicht normal, dass unsere Gebete nicht erhört werden, steht da. Das ist eigentlich ziemlich krass. Ja, aber meine Gebete sind so oft nicht erhört worden. Okay, bitte guck nicht von der Seite. Guck von der Seite, was es bedeutet, in Christus zu sein. Weil nicht unsere Erfahrung unsere Identität ausmachen, sondern unsere Identität bringt unsere Erfahrung. Und unsere Identität ist in Christus. Und wenn der Vater Christus beten hört, dann kannst du dir innerlich sagen, so wie Jesus das gesagt hat, beim Grab von Lazarus. Hey, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste ja, dass du mich alle Zeit erhörst. Ich sage das nur, damit die Leute hier verstehen, dass es so ist. Und wenn du betest, kannst du sagen, Vater, ich danke dir dafür, dass du dem Sohn keine Bitte abschlagen kannst. Ja. Amen. Und das, Beatrice, das ist so wahr. Es ist so wahr, was sie sagt. Ja. Ich danke dir, dass du dem Sohn keine Bitte abschlagen kannst. Und ich danke dir, dass du diese Bitte schon erhört hast. Und deswegen danke ich dir dafür, dass meine Familie errettet ist. In dir. Und plötzlich bete ich aus einer anderen Perspektive raus. Und plötzlich bete ich auch aus einer Perspektive raus, wo das Sinn macht, zu sagen, ich habe schon empfangen. Weil die Dinge vorbereitet sind, sie sind da. Könnt ihr das sehen? Ich sollte Beatrice predigen lassen, das ist einfach wahr. Es ist wahr. Ich danke dafür, dass es geschehen ist. Ja, es ist, ich habe eine Besitzurkunde empfangen. Ich habe den Glauben empfangen in Christus, dass es geschehen ist. Und jetzt bin ich ein Mensch, der mit dem Heiligen Geist kooperiert, indem ich die Wahrheit ausspreche und dafür danke. Und das ist das Abenteuer, zu dem uns der Heilige Geist einlädt, im Bereich der Familie, im Bereich der Finanzen. Wenn du Schulden hast, Gott hat versorgt. Er hat schon alles versorgt. Ja, aber wenn es so lange dauert, keine Ahnung, ey, lass uns nicht festmachen an den Erfahrungen, lass uns festmachen an der Realität des Wortes. Und lass uns immer wieder eintauchen in diese Offenbarung. Ich kann nur ermutigen dazu, dass wir die Zeiten, die wir haben, nutzen. Wisst ihr, von einer ganz anderen Seite. Epheserbrief sagt, dass Gott hat Apostel gegeben, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer zu einem Zweck, damit die Gläubigen in die Mannesreife hineingeführt werden. Und wir haben Gaben, mit denen wir uns gegenseitig dienen, an den Stellen, wo wir vielleicht selber noch zu kurz kommen und nicht in der Mannesreife stehen. Aber Gott möchte, dass jeder in die Mannesreife reingeführt wird. Und wenn so eine Predigt hier für irgendwas dienen soll, dann dazu, dass jeder hier ein Stück weiter in die Mannesreife reinkommt. Und die Mannesreife, das bedeutet, dass ich mir vollständig bewusst bin, mehr und mehr in Christus zu sein und was mir alles in ihm zur Verfügung steht. Was sagt Paulus, worum ich auch ringend mühe, um euch vollkommen in Christus darzustellen? Darum geht das. Und wenn es einen apostolischen Dienst gibt, einen evangelistischen, prophetischen Dienst, dann ist eine Zielsetzung, die unheimlich wichtig ist, dass wir in diese Mannesreife reinkommen. Deswegen, ich kann euch nur ermutigen, es nicht dabei zu belassen, eine gute Sonntagspredigt gehört zu haben, die war nämlich gut, sondern wirklich, wenn du nur 5 Minuten, 10 Minuten dir zu Hause dafür nimmst, nur das ist echt schon viel, aber täglich. Und ich würde echt empfehlen, nimm dir irgendeinen Vers, irgendeinen, der dich besonders anspricht, in dieser Hinsicht in Christus zu sein. Das kann sein, zum Beispiel 2. Korinther 5, 17. So viele aber in Christus Jesus sind, die sind eine neue Schöpfung. Und dann denkst mal darüber nach, was das eigentlich alles heißt, neue Schöpfung. Was ist denn das Neue und was ist denn das Alte? Oder zu sagen, so viele in Christus Jesus getauft wurden, sind in seinen Tod getauft worden. Das sind Verse, die danach kommen, die sind super. Und wenn du die anfängst auszusprechen und zu sagen Danke oder 1. Korinther 1, Vers 30, aus Gott aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Und diese Verse auszusprechen, darüber nachzudenken und sich eine kurze Zeit zu nehmen, das ist Lobpreis. Ne? Lobpreis besteht darin, Vater, ich danke dir dafür, dass dieses in Christus sein aus dir kommt. Es ist nicht meine eigene Anstrengung gewesen. Ich habe nichts dafür getan. Du hast das gemacht. Ich danke dir dafür, dass du meinen alten Menschen und unsere gesamte alte Menschheit in Christus mit hingerichtet hast. Ich danke dir, der Adam, der Alte, ist hingerichtet. Ich danke dir so sehr dafür. Ich danke dir dafür, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist und ich mit ihm. Und er ist eine neue Schöpfung, die überhaupt nichts mit der Alten zu tun hat. Sie ist völlig abgetrennt von dem Alten. Das Alte war draußen in dem Bereich von Sünde und Zugriffsbereich von Satan. Und das Neue ist in Christus zusammengefasst. Das ist das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da bin ich drin. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass ich nicht nur in diesem Reich bin. Ich bin im Reich Gottes, aber ich bin in dir versetzt an himmlische Orte. Ich danke dir dafür. Weißt du, das ist Lobpreis. Mach dir das bewusst. Denk da einfach morgens mal drüber nach. Nur 5 Minuten, das waren jetzt 2 Minuten, das war nicht viel. Und das wird dich freisetzen, es wird dich verändern, weil wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Ebenbild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist geschieht. Und Jesaja 60, Vers 1, die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über dir, steh auf und werd Licht, jetzt leuchte endlich. Amen. Das ist unsere Berufung. Was für ein Hammer. Es wird dein Denken verändern und dein Leben transformieren. Okay? Ich würde jetzt noch für uns beten. Vielleicht steht da auf und empfangt einfach. Ich bete jetzt trotzdem erstmal. Herr Jesus, der Wunsch, den ich habe, ist, dass die Prozesse, durch die man geht, Herr, die zur Offenbarung führen und die dazu führen, dass Filter, die in unserem Leben sind, die irgendwie Offenbarung erstmal zum Stück ausblenden, Herr. Ich bete, dass diese Prozesse verkürzt werden. Ich bete, so viel ich selbst empfangen habe, Herr, bete ich, dass das als Impartation sozusagen jetzt in jeden Einzelnen reinkommt, dass eine Sicht, eine Offenbarung davon freigesetzt ist, in Christus zu sein. Und ich proklamiere und deklariere und erkläre eine Sinnesänderung durch dich, Heiliger Geist, die stattfindet, die irreversibel ist, in dem Namen Jesus. Nicht wieder zu reparieren. Völlig verändert. Völlig überzeugt von der Realität in Christus. Nicht auf Grundlage von Erfahrung, sondern auf der Grundlage deines Wortes. Und Heiliger Geist, ich bete, dass wir in der nächsten Zeit einfach auch Zeugnisse um Zeugnisse hören, was das mit Menschen macht und wie es positive Veränderungen mit sich bringt. Vater, in Jesu Namen, das setze ich frei über jedem Einzelnen. Amen. Bleib mal kurz stehen. Bitte, ist jemand da, der gerne ein neues Leben haben möchte? Also vielleicht schließen wir die Augen und dann kann ich nochmal fragen. Ist jemand da, der gerne dieses neue Leben in Christus haben möchte, der gerne annehmen möchte, dass Gott dich versetzt hat in Christus als ein Geschenk? Dann ja, streck mal deine Hand hoch, richtig, danke. Noch mehr? Da beten wir jetzt einfach auch miteinander alle noch ein einfaches Gebet. Ich spreche das vor, Satz für Satz. Und hinterher wäre es vielleicht gut, wenn das eine erste Entscheidung ist. Das erste Mal, dass du diese Entscheidung getroffen hast, dass du nach vorne kommst und mit jemandem hier redest, mit dem vom Team. Aber lass uns ein Gebet sprechen, wo wir diese Entscheidung treffen. Und ich spreche das vor, Satz für Satz, und dann kannst du das Satz für Satz nachsprechen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn gegeben hast. Damit ich in ihm dieses neue Leben empfangen kann. Du hast gesagt, wenn ich Jesus Christus als Herrn anrufe, soll ich gerettet werden. Herr Jesus Christus, du bist mein Herr. Ich gehöre dir. Ich erkläre mich bereit und ich will gemeinsam mit dir gekreuzigt sein, weil ich so gemeinsam mit dir auferstanden bin, zu neuem Leben. Ich empfange dieses neue Leben jetzt. Amen. Amen. Okay. Das war's. Ihr seid gesegnet. Wir sehen uns nächsten Sonntag.